dass sie wissen, der Herr ist da und er steht über all den Dingen in meinem Leben und ich weiß, dass der Herr so groß ist und uns durchträgt. Und ja, ich weiß nicht, wie lange, Tina, du schon mit dem Herrn Jesus lebst. Bei mir sind es jetzt über 50 Jahre und ich staune immer und immer wieder ganz neu, wie der Herr hindurchgetragen hat. Ja, unser Thema heute Abend, das Navi fürs Leben. Und Tina hat uns schon auf dieses Navi hingewiesen. Sie hat gesagt, ich habe mir ein neues Navi, das hat eine neue Bibel gekauft. Und das geht's eigentlich. Aber ich möchte uns erstmal eine kleine Geschichte noch erzählen. Ein Mann fährt mit einem Heißluftballon und ist unterwegs. Er merkt, irgendwie hat er die Orientierung verloren. Er weiß nicht, wo er ist. Er weiß nicht, wohin der Ballon treibt oder so. Dann reduziert er die Höhe und sieht dann unten auf einem Feld einen Mann. Und er lässt den Ballon noch weiter sinken und ruft dann darunter, Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich habe meinem Freund versprochen, in einer halben Stunde bei ihm zu sein, ihn zu treffen, aber ich weiß gar nicht mehr, wo ich mich befinde. Der Mann am Boden ruft zurück, Sie befinden sich in einem Heißluftballon. Ihre Position ist zwischen 40. und 42. Grad nördliche Breite und zwischen 58 und 60 Grad westliche Breite. Oh, sagt der Mann auf dem Ballon, Sie müssen Ingenieur sein. Ja, das bin ich, sagt er. Woher wissen Sie? Naja, sagt der Ballonfahrer, alles, was Sie mir gesagt haben, ist technisch korrekt. Aber ich habe trotzdem keine Ahnung, was ich mit der Information anfangen soll. Ich weiß immer noch nicht, wo ich bin. Ja, sagt dann der Ingenieur zu ihm, Sie müssen Manager sein. Bin ich, sagt er, aber wie wissen Sie das? Na, sagt der Ingenieur, Sie wissen nicht, wo Sie sind und wohin Sie gehen. Sie haben ein Versprechen gegeben, von dem Sie keine Ahnung haben, ob Sie es einhalten können. Und Sie erwarten jetzt, dass ich Ihnen Ihr Problem löse. Ja, und ich habe mir gedacht, was sind wir unterwegs? Was sind wir unterwegs? Ja, es gibt so eine ganz blöde Aussage eigentlich, der Weg ist das Ziel. Hauptsache, wir sind unterwegs. Also wenn ich ohne Ziel laufe, dann kann ich auch im Kreis laufen. Ja, ich mache gerne schon mal so eine Inselrumfahrt, wenn ich irgendwo so eine Verkehrsinsel sehe und ich Zeit habe. Da fahre ich mal um den Kreisel rum, das macht Spaß. Ja, ich kann ja sagen, ich habe heute eine Inselrundfahrt gemacht. Ja, aber manche haben die Orientierung verloren, so wie dieser Ballonfahrer. Sie wissen nicht, wo sie sind, sie wissen nicht, wohin sie treiben und sie wissen nicht, ob sie ihre Ziele erreichen. Und jeder Mensch hat ja irgendwelche Ziele, ob das in der Schulabschluss ist oder im Beruf, in Freundschaften, in Ehe, ja, wer wird mein Ehepartner sein, vielleicht im Besitz, in Erfolg und so weiter und so weiter. Und da ist die Frage, wo suche ich Orientierung? Das ist immer, denke ich, so das Entscheidende, um was es geht. Ja, und wir wollen einfach mal eine Standortbestimmung machen heute Abend und uns fragen, wo stehe ich? Und da kriegen wir eine Antwort aus der Bibel, aus dem Navigationsgerät, das Gott uns zur Verfügung gestellt hat, wo er uns zeigt, wo es lang geht. Also Navi ist eine feine Sache, ich habe es sogar hierher gefunden, trotz Navi. Ja, manches Mal hat es mich auch allerdings schon woanders hingelotst. Ja, ich habe also schon manchmal gestaunt, wir waren in Holland und wollten wieder nach Hause fahren und dann bei Amsterdam. Hat das Navi gesagt, ich muss also von der Autobahn runter, habe ich gemacht, weil ich mich ja nicht auskannte. Dann hat er mich so 2 Kilometer Richtung Amsterdam geführt, da ein großer Kreisel, dann bin ich mit dem Kreisel umgeführt und wieder auf die Autobahn zurück. Da habe ich auch eine Inselrundfahrt gemacht. Ja, das gibt schon mal, aber es ist doch interessant, so ein Wunderwerk der Technik. Ja, es leitet uns bis zur Haustüre. Also wenn ich nach Hause fahre, dann sagt er immer so, ihr Ziel ist rechts. Das weiß ich zwar schon, aber es ist doch interessant, wie das so alles klappt. Und manchmal kann es auch nerven, natürlich, das ist auch klar, ja, wenn er alle 2 Minuten das Gleiche erzählt oder so. Aber in der Regel ist er immer freundlich. Immer freundlich. Ja, sagt mir nie was, sagt nie, jetzt habe ich dir schon 3-mal gesagt, du sollst links abbiegen, hast immer noch nicht gemacht oder so. Ja, naja, ich meine, es. Wenn ein Stau ist, lotzt es mich auch schon mal drumherum. Funktioniert allerdings auch nicht immer. Ich bin vor ein paar Wochen 4 Stunden im Stau gestanden an einer Stelle. Nachts. Ich sollte um 12:30 daheim sein, war dann 16:30, bis ich daheim war. Aber ich habe mein Kissen im Auto, da war gut. ja, konnte ich schlafen. Also ist schon ein praktisches Teil, so ein Navi. Schaut, und Gott, das Navigationssystem Gottes, die Bibel, sie lotst uns ohne Schnörkel, ohne Umwege. Da gibt es keinen Stau, da ist alles wunderbar, das funktioniert. Ja? Und ich habe jetzt mich nochmal erkundigt, so das Navi, das muss ja Verbindung haben zum Satelliten und die sind ja in verschiedenen Höhen installiert, also in der Regel so um die 20.200 Kilometer, das eine mal höher, das andere mal weniger oder so. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, und die Bibel, sie ist eine Information von noch höherer Warte. Und das meine ich jetzt nicht in Kilometern, sondern da ist die höchste Instanz. Da ist der lebendige Gott, der da dahinter steht. Und die Informationen, die wir für unser Leben brauchen, bekommen wir von ihm. Und wer nicht darauf achtet, der verirrt sich. Der wird irgendwo mal merken, ich bin den falschen Weg gelaufen, bin in der Sackgasse gelandet oder so. Ne? Und kann auch so passieren natürlich. Ja? Kannst du das Ding abstellen, bis die Feuerwehr da ist. Ne? Das Navi sagt immer, bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden. Naja, geht auch schon mal so. Ne? Aber was sagt uns die Bibel? Sie sagt auch, wir sollen uns wenden. Nicht auf dem falschen Weg weitergehen. Aber manche sagen ja, was ist die Bibel denn überhaupt? Von Menschenhand geschrieben oder vom Menschengeist geschrieben. Was soll das Besonderes sein? Die Bibel ist ein ganz besonderes Buch, das kann ich euch versichern, denn sie ist von Gottes Geist eingehaucht. Das heißt, durch den Geist Gottes inspiriert, haben die Männer Gottes geredet, getrieben durch den Heiligen Geist. Ja, und hier steht es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und wer sich damit beschäftigt, und ich lese nun schon seit über 50 Jahren in der Bibel, der wird merken, es ist wahrhaft ein ganz besonderes Buch. Ich staune heute noch immer wieder über Stellen, die ich schon x-mal gelesen habe, die mir aber da im Moment nichts gesagt haben. Und einmal, da springen sie einen an, sagen, boah, ey, das steht ja auch da. Ja, ich denke, viele nicken, es geht euch da wahrscheinlich genauso. Ja? In Psalm 119, wer den 119. Psalm liest, der wird merken, da gibt es 176 Verse und alle sprechen vom Wort Gottes. Ja? Also ist schon eine tolle Sache. Da heißt es im Vers 89, dein Wort, o Herr, ist ewig. Und deswegen kam ich aufs Navi und er steht fest im Himmel. Fest installiert. Bei Gott. Und er wacht über sein Wort. Er beschützt sein Wort. Und deswegen kann der Herr Jesus das auch so sagen. In Matthäus 24 lesen wir das. Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, das Wort Gottes ist ein ewiges Wort. Und es wird immer und ewig Gültigkeit haben. Und Gott redet durch sein Wort zu uns. Das ist das Wunderbare. Und wir haben ja heute ein so großes Informationsbedürfnis. Also wenn die jetzt in Karlsruhe, die sich jetzt da treffen, diese eine Partei, doch mal nach dem Wort Gottes fragen würden, dann hätten sie wirklich Orientierung für alles. Aber sie haben halt eine Ideologie. Das ist halt das andere Problem. Ne? Man muss auch wissen, wo es lang geht. Ja, auch in Glaubensfragen müssen wir wissen, wo es lang geht. Und die können ganz, ganz tief in unser Leben eingreifen. Unser Leben total verändern. Alles neu machen. Und dann kann man auch so singen wie die beiden Frauen gerade. Du bist mein Zufluchtsort. Ja, weil Gott, der ist, der sagt, wir dürfen zu ihm kommen. Hat Dina uns vorhin schon gelesen. Ja, kommt her zu mir alle, ihr mühselig und Beladenen. Und ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Für mich eine der schönsten Aussagen in der Bibel überhaupt. Ja. Es ist natürlich so die Frage, was ist die Bibel für mich? Nur ein Lesebuch? Manche sagen, ich habe sie gelesen, ja und? Ich lese auch täglich. Und ich habe sie jedes Jahr einmal mindestens durchgelesen. Das heißt, ich lese die Bibel schon über 50 Jahren. Und ich merke immer wieder, dass sie zu mir redet, dass sie mein Herz berührt. Ja. Und dass sie mir erklärt, wer Gott ist und was Gott für uns Menschen bereit hat. Und wer der Sohn Gottes ist, um den es eigentlich auch in diesen Tagen gehen soll. Ich weiß, dass von vielen Kanzeln das heute nicht mehr so gesagt wird. Da sagt man, die Bibel enthält Gottes Wort. Aber man sagt uns dann nicht genau, was ist dann Gottes Wort und was ist es nicht. Ja, für den einen kann es was sein und der andere sagt dann, nee, für mich ist ein anderer Vers Gottes Wort. Und von daher, glaube ich, kann man das eigentlich im Großen und Ganzen vergessen. Und man fragt sich, wo ist die Wahrheit? Ja, und deswegen möchte ich es von vorneweg sagen, es geht alleine um die Bibel. Wir gehen von der Bibel aus, weil sie das reine, vollkommen unverdünnte Wort Gottes ist. Ja, hebt sich ab von allen anderen Büchern der Weltliteratur. Da ist keines, was noch annähernd irgendwie dahin kommt. Und die Bibel kennt die Wahrheit und sie sagt die Wahrheit. Und wir werden merken, wenn wir wirklich mit offenem Herzen lesen, wie sie uns anspricht, wie sie unser Herz berührt und wie da eine Majestät zu uns redet, die uns vorher vielleicht vollkommen fremd war. Das belgische Glaubensbekenntnis, ich habe es aus dem Englischen übersetzen lassen ins Deutsche, ja, das sagt zum Beispiel, wir glauben, dass die Heilige Schrift in vollem Umfang den Willen Gottes und das, was der Mensch glauben sollte, enthält, denn das Heil ist dort ausreichend gelehrt. Und dann heißt es dann weiter, alle anderen Schriften, Dekrete, Traditionen und Satzungen, die im Laufe der Kirchengeschichte entstanden sind, sind nicht von gleichem Wert mit der Wahrheit Gottes. Und deshalb lehnen wir mit allem unserem Herzen, was nicht einverstanden ist, mit dem unfehlbaren Wort Gottes ab. Es gibt gute Schriften, sehr gute Literatur. Die Frage ist nur, sind die von gleichem Wert wie die Bibel? Man muss mal drüber nachdenken, warum verbieten alle Diktaturen in dieser Welt ausgerechnet die Bibel? Ist interessant. In keiner Diktatur ist die Bibel erlaubt. Wenn man in die kommunistische Welt hineinschauen, schaust nach China, schaust nach Korea, in der arabischen Welt ja sowieso. Es ist hochinteressant. Warum haben die Angst vor der Bibel? Warum? Weil sie Gottes Wort ist. Und weil sie den Menschen etwas von der Freiheit sagt. Weil sie den Menschen zeigt, was für Gedanken Gott mit uns Menschen hat. Ja, und alle Schriften, die da sind heute, wenn sie nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen, können wir sie im Grunde genommen vergessen. Der Schlüsselsatz hier in diesem Glaubensbekenntnis von Belgien, da ist der nicht von gleichem Wert. Also ist was anderes. Das muss uns klar sein. Schaut, wir lehnen nicht Kirchengeschichte ab oder Kommentare oder Meinungen von Wissenschaftlern oder so. Nein, so einfach machen wir uns das nicht. Manche Dinge sind sehr wertvoll. Ja, die Weisheit von den früheren Generationen, die sollte man nicht unbeachtet lassen. Mit Sicherheit nicht. Aber so gut diese Dinge auch sein mögen, sie sind niemals von gleichem Wert wie das Wort Gottes. Niemals. Und da, wo Traditionen und andere Dinge nicht mit der Bibel übereinstimmen, schaden sie uns letztlich, wenn sie uns von der Bibel wegziehen wollen. Wenn sie uns etwas anderes lehren wollen, dann können wir ihnen nicht folgen. Schaut, die Bibel ist der oberste Gerichtshof, könnte man fast sagen. Ja? Und es kann keine Berufung geben, die nicht auf die Schrift beruht. Ja? Und ich bin davon überzeugt, dass die Heilige Schrift, das Alte und das Neue Testament, vollkommen vom Geist Gottes inspiriert ist und daher ohne Fehler in den Originalschriften. Das müssen wir jetzt auch mal betonen. Es gibt ja eine gewisse Textkritik, ja. Ich habe auch so manche Dinge, was in den modernen Übersetzungen mir nicht so ganz gut gefällt. Na gut, man ist halt das Ältere gewöhnt. Und da weiß ich, ist aber meistens noch etwas besser. Schaut, die Inspiration ist nicht in unterschiedlichem Maß, sondern durchfließt die ganze Bibel, Altes und Neues Testament, die Lehrbücher, die prophetischen Bücher, ja, die historischen Bücher, alles Ja? Und das gibt der Bibel Autorität. Und deswegen ist es ganz gut, wenn wir sie mal wieder zur Hand nehmen. Ja? Und ich sage es nochmal, für mich ist die Bibel das unbestrittene Wort Gottes. Und ich glaube an die verbale Inspiration, das heißt, so wie wir es vorhin gelesen haben im Timotheusbrief, was da heißt, Gott hat es eingehaucht, eingegeben. Und Paulus hat diese Aussage zum Beispiel aufgeschrieben und so weiter. Und ich möchte uns mal in 7 Punkten etwas verdeutlichen heute Abend. Erstens, die Bibel ist das treffende Wort Gottes. Vollkommen ohne Rücksicht auf das, ob wir Menschen das annehmen oder nicht. Gott stellt es uns ja frei. Er zwingt uns da nicht dazu, in irgendeiner Weise. Ja? Die Bibel ist Gottes Wort, ob wir sie lesen oder nicht. Sie ist das Wort Gottes, ob wir sie glauben oder nicht. Sie ist Gottes Wort, ob wir ihr gehorchen wollen oder nicht. Gott stellt es uns frei. Und er lässt uns laufen. Nur wir haben es von Tina vorhin schon gehört, ich musste umkehren. Ja, ich musste einen anderen Weg gehen, weil ich gemerkt habe, ich habe mich verrannt, ich habe mich irgendwie in meinem Leben verirrt. Schaut, und ich glaube nicht, dass wir es beweisen müssen, ob die Bibel wahr ist oder nicht. Sie ist von Gottes Geist eingegeben und das reicht mir als Beweis vollkommen. Und natürlich wird es angezweifelt, habe ich ja schon erwähnt. Andere sagen, ja, es ist ein großes Werk der Weltliteratur. Wisst ihr, was das ist? Das ist wie ein Streit darüber, ob ein Messer scharf ist oder nicht. Und wie kann man das prüfen? Fährst man mit dem Daumen über die Klinge, wenn es blutet, ist es scharf. Ja, ganz einfach. Wenn nicht, dann muss man schärfen. Ja, da hilft doch alles argumentieren nichts. Ne? Nein. Wisst ihr, was die Bibel noch uns sagt? Das Wort Gottes ist lebendig. Und es ist wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Beurteiler, also ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Und da steht, Gott beurteilt uns in unseren Herzen. Er sieht uns, wie wir sind. Er weiß, wer wir sind. Er kannte uns schon, da hat noch kein Mensch an uns gedacht. Da waren wir noch gar nicht geboren, die Bibel sagt von Ewigkeit her. Ja. Und Gottes Wort wirkt, ob wir das glauben wollen oder nicht. Wenn ich sie mit offenem Herzen lese und bereit bin, Gott zu mir reden zu lassen, dann wird man das am allerschnellsten merken. Und ich habe festgestellt, dann kommt sein Wort nicht leer zurück. Und das ist das, was Jesaja 55 mir sagt und was mir immer wieder den Mut gibt und die Kraft gibt, loszufahren, meine Frau daheim zu lassen. Ich bin ja verheiratet. Wir haben 3 Kinder, 8 Enkelkinder, ein Urenkelkind. Ja, und ja, ich bin ja schon seit 9 Jahren in Rente, eigentlich. Aber ihr wisst, der Rentner kommt von Rennen. Ja, deswegen bin ich noch gerne unterwegs. Ich sage nicht, von was Pension kommt. Ne? Ja, und ich bin allerdings jetzt im 44. Jahr unterwegs, im vollzeitigen Dienst. Ist nicht immer einfach. Meine Kinder waren noch sehr klein, als ich das erste Mal von zu Hause wegging und war die ersten Jahre 270 Tage unterwegs. Natürlich mal zwischendurch heimgekommen, ist schon klar, aber man erfremdet sich in der Familie. Das ist schon ein Preis, den man zahlt. Aber ich bin dankbar. Alle 3 Kinder, ich bin ja bei einer Zeltmission tätig, wir aber haben ein großes Missionszelt und alle 3 Kinder sind im Zelt zum Glauben an Jesus gekommen. Nicht bei Papa, aber so ist der Segen einfach in die Familie zurückgeflossen. Ja, die Bibel ist also das treffende Wort Gottes und sie ist die höchste Offenbarung von der Wahrheit Gottes. Dort erfahren wir wirklich, was Gott für Gedanken mit uns hat. Kein anderes Buch in der Weltliteratur kann mit ihr verglichen werden. Auch nicht mit all den anderen religiösen Schriften dieser Welt. Und wer die Bibel liest und liest den Koran, der wird viele, viele Unterschiede feststellen. Sehr viele Unterschiede feststellen. Der Koran sagt, tötet die Feinde des Islam. Die Bibel sagt, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. segnet, die euch fluchen. Und so weiter. Da merken wir schon mal ein paar ganz gewaltige Unterschiede. Ja? Aber auch die Sanskrit-Schriften oder der Wachturm oder das Buch Mormon oder sonst irgendetwas. Der Herr Jesus sagt es einfach in Johannes 17 ganz schlicht und einfach im sogenannten hohenpriesterlichen Gebet: Dein Wort ist die Wahrheit. Das genügt vollkommen. Und die Bibel sagt uns auch die Botschaft des Heils. Und die Aussagen, die sind klar genug, dass jeder sie verstehen kann. Und es ist interessant festzustellen, dass selbst der schärfste Verstand, wenn er dran geht und es einfach nur wissenschaftlich versucht irgendwie zu deuten, dass er nicht dahinter kommt. Da können Theologieprofessoren sein und man merkt ja diese vielen Irrlehren, die heute leider auch in den großen Kirchen da sind, ja, weil man ohne den Geist Gottes versucht, etwas zu erklären, was nicht erklärbar ist. Aber wer den Geist Gottes hat, der versteht's. Die Bibel sagt, uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Und der Herr Jesus sagt, wenn jemand seinen Willen tun will, also den Willen Gottes, der wird verstehen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst rede. Sagt der Herr Jesus in Johannes 7. Ja? Und in Vers 38, ich weiß es gar nicht, habe ich den aufgeschrieben? Ja. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und da merken wir, der Herr Jesus, er zieht hier eine Linie. Und er macht deutlich, was wir glauben und wem wir glauben sollen und wie wir glauben sollen. Nämlich, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, ich glaube auch an Jesus. Aber wenn du dann so ein bisschen nachfragst, dann ist es entweder ein historischer Jesus oder irgendeiner, den man sich so zurechtgebastelt hat. Ja, er ist ein guter Mensch, er war ein Wohltäter. War alles, stimmt alles. Aber es reicht nicht aus. So lerne ich den Herrn Jesus auf gar keinen Fall richtig kennen. Ja, und wer die Bibel offen hat und im Alten Testament mal nachforscht, wirklich mit offenem Herzen, der wird feststellen, schon im Alten Testament ist Jesus zu finden. Ich weiß nicht, an wie vielen Stellen. Es ist unvorstellbar. Das geht wie ein roter Faden durch die ganze Bibel hindurch. Ja? Jesus, die ganze Schrift, so hat Luther mal gesagt, treibt Christus. Ja, und wer das verstanden hat, der hat die Bibel verstanden. Ja, der hat sie offen, auch wenn der Name nicht da steht. Man weiß es einfach. Ja, ich habe es früher auch nicht, ich verstehe heute noch nicht alles, aber das, was ich verstehen muss, das zeigt der Herr mir dann. Ja? Also wir merken schon, die Bibel ist ein sehr außergewöhnliches Buch, ja, und sie ist ein vollkommenes Buch. Es gibt heute Leute, die sagen, ja, aber der und der hat auch gesagt und beschreibt das so und so. Ich habe jetzt vor kurzem was über so einen Wahrsager gelesen, der da vor knapp 100 Jahren ein paar Dinge losgelassen über unsere Zeit. Wenn man die Zeit anschaut, so, ja, man hat recht. Aber ich brauche den Wahrsager nicht, weil die Bibel sagt mir das vorher auch schon. Ja? Das ist immer die Quelle, aus worauf hole ich mir meine Informationen raus. Ja? Ja, aber das stimmt doch mit der Bibel überein. Ja, wenn es übereinstimmt, brauche ich es doch gar nicht. Und wenn es nicht mit der Bibel übereinstimmt, dann schadet es mir. Dann will ich es nicht haben und dann darf ich es nicht haben. Und wenn man sagt, ja, aber das ergänzt die Bibel, dann ist die Bibel nicht vollkommen. Ganz einfach. Es gibt leider solche, die solche Lehren heute noch verbreiten. Die Bibel sagt ganz am Ende, wehe dem, der hinwegnimmt oder hinzufügt. Klare Aussagen im letzten Kapitel der Bibel, in der Offenbarung. Ganz am Ende der Offenbarung, also so als Abschluss gewissermaßen, könnte man das sagen. Ja? Wenn heute gewisse Propheten auftreten, und dann irgendwelche Visionen von sich geben. Da ist jetzt so eine Vision wieder, die jetzt sehr, sehr herangezogen wird von einer angeblichen Prophetin aus Norwegen, ja, die 1968 eine Schau hatte, 90-jährig. Aber wenn man den Hintergrund von ihr sieht und weiß, woher sie kommt, dann merkt man schon, da stimmt was nicht. Ja, meine Enkelkinder waren jetzt mal in einer anderen Gemeinde am Sonntag, um Besuch da zu machen. Und da wurde genau das gesagt. Genau das vorgelesen. Da habe ich gesagt, Opa, das war unmöglich. Ich habe mich gefreut, dass das sogar den Enkelkindern aufgefallen ist, ohne dass ich was sagen musste. Ja? Man versucht, das Wort Gottes zu verfälschen. Und wenn es da nicht stimmt, dann kann es ja da auch nicht stimmen. Ja? Und schon hat man Zweifel daran, ist die Bibel nur wirklich wahr oder ist sie nicht wahr. Nee? Nein, wehe dem, der hinwegnimmt oder hinzufügt. Und ich habe es vorhin schon gesagt, die Bibel ist der letzte Gerichtshof eigentlich. Ja? Sie ist der Richter der Gemeinde, sie ist der Richter der Kirchen. Das müssen wir einfach sehen, nicht umgekehrt. Auch wenn es heute so gehandhabt wird, nicht die Kirche beurteilen die Schrift. Nein, Gottes Wort beurteilt uns. Und das ist das Entscheidende. Und da haben natürlich viele Angst davor. Ja? Und wir müssen schon ernst nehmen, dass die Bibel nicht nur uns, sondern auch unsere Botschaft beurteilt. Ja, ich bin mal gefragt worden, hast du keine Angst, wenn du so klar predigst? Also ich müsste viel mehr Angst haben, wenn ich es nicht täte. Dann hätte ich Gott ja auch noch gegen mich. Ja? Das ist leider so. Ja. Und von daher, es geht nicht um unsere Methoden, mit denen wir Menschen erreichen, sondern es geht ums Wort Gottes. Und wir wollen den Menschen das sagen, was Gott uns sagt. Alles andere ist Menschenwerk und hilft uns letztendlich nicht weiter. Ja? Gott weiß, wer wir sind. Wir haben ja vorhin gehört, das Wort ist ein Beurteiler der Gedanken, Gesinnungen des Herzens. Ganz tief in uns, Gott weiß das alles. Ja? Und deswegen ist die Bibel auch das Erste und das Letzte. Weil sie die höchste Offenbarung von Gottes Wahrheit ist, ist es unsere oberste Pflicht als Christen, uns damit zu beschäftigen, es nicht nur als wahr anzuerkennen und zu glauben, sondern es auch zu verkündigen, das weiterzusagen. Aber wo wird es heute noch alles gesagt? Es gibt in Wuppertal, ich weiß nicht wie viele, 100 Kirchen. Und Wuppertal ist ja sehr lang, ich weiß nicht, wer von euch Wuppertal kennt. Es ist ein sehr langes Tal, über 12 Kilometer lang, mit vielen, vielen Ortsteilen. Ja, und jeder Ortsteil hat seine eigenen Kirchen. Ja, und da ist in einer Kirche ist am Sonntag der Raum voll. Und die anderen Kollegen, die blicken da neidisch drauf und sagen, was ist dein Geheimnis? Welche Methoden wendest du an? Was machst du, dass die Leute zu dir kommen? Bei uns kommt niemand mehr. Dann hat er ihnen nur ganz einfach gesagt, ich predige Gottes Wort. Das ist alles. Ich predige Gottes Wort. Und das ist das, was der Mensch hören will. Ja, er will doch die Wahrheit hören. Und darum geht es doch letztendlich. Ja? Und dann geht es darum, auch entsprechend zu handeln. Für den Christen ist die Bibel also immer das Erste und das Letzte. Und die Schrift sagt es uns in Römer 10, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und daran halte ich mich fest. Ja? Und dann sagt die Bibel noch etwas, die Schrift macht weise. Und wer sich auf die Wahrheit des Wortes Gottes stützt, der hat viel mehr Weisheit als all die großen genannten, anerkannten Weisen dieser Welt. Die Weisen müssen nicht unbedingt die Intelligentesten sein, es geht ja um Weisheit. Und nicht um Intelligenz. Die Bibel macht weise. Da sagt der 119. Psalm im Vers 99, ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer, denn ich denke über dein Wort nach. Ich denke über dein Wort nach. Ist doch herrlich. Was nicht heißt, wir brauchen keine Lehrer oder so, überhaupt nicht. Wir brauchen die. Ja, aber wer dem Wort Gottes vertraut, der kann es mit Zuversicht predigen. Der weiß, da steht geschrieben. Und darauf kann ich mich stützen und da bin ich unanfechtbar. Ja, man kann mich persönlich angreifen, aber das Wort Gottes ist unangreifbar. Ja, also auf einen einfachen Nenner gebracht, was die Bibel sagt, sagt Gott. Punkt. Jetzt könnte ich Schluss machen. Aber wir wollen ja noch ein bisschen mehr wissen, hat das überhaupt Auswirkungen? Hat die Bibel Auswirkungen auf unser Leben? Ja, hat sie sehr wohl. Da sind zum Beispiel Auswirkungen, wenn es um die Fragen der Moral geht. Wir leben ja in einer Zeit, wo Moral nicht mehr gefragt ist. Ich habe gerade auf dem Weg hierher, ich höre manchmal Deutschlandfunk, da haben sie ein Theaterstück vorgestellt, da tanzen nur nackte Leute rum, das heißt, ein T-Shirt haben die Männer an und sonst nichts. Und die Leute sitzen in der ersten Reihe und gucken. Wo ist die Moral? Was soll das? Ja, wir brauchen uns nicht zu wundern. Ja, da, wo nicht mehr das Wort Gottes der Maßstab ist, dann sinken alle moralischen Werte ganz weit runter. Da ist der Verfall der sexuellen Moral. Da ist ein 13-jähriges Mädchen, bringt ein Kind zur Welt, unbemerkt im Klassenraum ihrer Schule. Sie nimmt das Kind, wirft es in den Papierkorb und geht dann zu einem DJ, weil irgendwo eine Klassenparty ist in einem anderen Raum, und bittet ihn, einen Song von Metallica, einer amerikanischen Metalband, für ihren Freund zu spielen. Als man das Baby findet, ist es tot. Willkommen in der Moral des 21. Jahrhunderts. Das ist nur einer von vielen Fällen. Und wir merken es ja. Überall, wir sind ja eine durch und durch sexualisierte Zeit geworden. Ja, also es geht fast nichts mehr ohne irgendwie Erotik oder sonst irgendetwas. Da könnte man jetzt Stunden darüber reden, das möchte ich heute Abend gar nicht tun. Ja. So die eine Seite der Medaille. Wir stecken ganz tief im Sumpf, ja, und man fragt sich, wie kommt man da wieder raus? Wie kommen wir da wieder raus? Und da haben wir keine guten Ratschläge, wie unser Land sich aus diesem Sumpf der sexuellen Verwirrung wieder herausretten kann. Man sieht die Trümmer der Moral, man sieht's ja. Aber man fördert es ja noch immer weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass wir in Deutschland inzwischen 60 Geschlechter haben. Also ich kenne noch Mann und Frau. Ja, das kann jeder, muss man sich mal vorstellen, jetzt darf ein 14-jähriges Kind, wenn es gefragt wird, was willst du werden? Also als ich gefragt wurde, habe ich gesagt, Automechaniker will ich werden. Aber da kann sagen, ich möchte Mädchen werden. Da kann er jetzt ein Mädchen sein, nächstes Jahr kann es ja wieder ändern. Dann kann er wieder ein Junge werden. Und das Jahr drauf kann es wieder ändern, dann kann er quer werden und Gender, was weiß denn ich, was da nicht alles gibt. Dann ist er schon im Rentenalter, hat er die 60 noch nicht durch. Ist verrückt, oder? Absolut verrückt. Merken wir denn überhaupt nicht mehr, dass wir mit dem Rücken an der Wand stehen? Merken wir das nicht mehr, dass wir unfähig sind, noch das Richtige zu tun? Ja, dass wir nicht mehr in der Lage sind, wirklich das zu tun, was Gott von uns erwartet. Und Gott sagt, kehr um! Kehr um zu mir. Klar, die nicht nach Gott fragen, für die interessiert das ja überhaupt nicht. Ja, die interessiert das in keinster Weise. Natürlich regt man sich auf, wenn wieder ein Kind irgendwo verschwunden ist, sexuell missbraucht wurde oder sonst irgendwie. Ne? Aber das sind doch nur Auswirkungen dessen, was wir haben. Die Wurzel sitzt doch wesentlich tiefer. Das ist unser Grundproblem, mit dem wir zu kämpfen haben. Weil wir Gott verworfen haben und sein Wort verworfen haben. Ja, sagen, ja, Gottes Wort, was soll das denn? Für mich ist das Wort Gottes wie eine Leitplanke. Und es gibt Stellen, da bin ich froh, dass es Leitplanken gibt. Also in meiner Heimat, ich komme gebürtig aus Oberammergau, und ich wohne im Schwarzwald, im Nordschwarzwald, und wenn wir nach Oberammergau fahren, dann fahre ich gerne dann rüber bis zur A7 und dann Füssen, durch den Grenztunnel, und da bin ich gleich in Reute, und von Reute nach Oberammergau sind es noch 26 Kilometer, da komme ich am Plansee vorbei. Kennt ihr den Plansee? Herrlich. So was Herrliches, links und rechts die Berge, dann dieser wunderschöne See, da ist kaum eine Wellenbewegung zu sehen, da ist meistens spiegelglatt. Ist fantastisch, aber eine Eigenart, er geht sofort auf 240 Meter runter, gibt keinen Strand. Und da bin ich im Winter gefahren und keine Leitplanken. Und die Österreicher, die machen nicht so wie wir, dass sie Salz streuen, da wird gebahnt und dann wird Kiesel draufgeschmissen. Und wenn es dann gefriert, dann ist es halt gefroren. Und ich musste nach Oberammergau, ich war dienstlich unterwegs, wollte noch weiter in Chiemgau. Und da dachte ich, wenn du schon in der Nähe bist, dann fährst du mal heim, besuchst die Oma, bei der ich aufgewachsen bin. Und als ich dann da entlang fuhr, ich habe gedacht, wenn du da jetzt ins Rutschen kommst, kein Mensch weiß, wo du bist. Also da wäre ich froh gewesen, bis heute noch keine Leitplanken da, inzwischen haben wir so Stahlseile an manchen kritischen Stellen da gespannt. Ja? Das sind Leitplanken, das Wort Gottes, die Gebote Gottes, das sind Leitplanken, die uns helfen, den richtigen Weg zu gehen. Manche sagen, bringt doch überhaupt nichts. Aber wenn man dann doch drüber springt, dann kann das passieren. Man merkt es nicht mehr, weil man es einfach nicht wahrhaben möchte. Ja? Da gibt es aber auch noch einen Verfall der ethischen Moral. Der Amerikaner Cassius Marcellus Clay, er lebte von 1910 bis Juli 1903. Er war ein großer amerikanischer Politiker und kämpfte für die Abschaffung der Sklaverei. Er war selbst Sohn eines Sklavenhalters und er wusste, wogegen er gekämpft hat. Später war er in der Union-Armee unter Abraham Lincoln als Botschafter in Russland sogar. Er war Rechtsanwalt von Beruf und Mitglied der Kentucky-Gesetzgebung. Und er wurde einmal zu einer Streitigkeit gerufen und dann legte er die Bibel auf den Tisch und sagte, das ist für diejenigen, die noch an das Gesetz Gottes glauben. Dann legte er eine Abschrift der Constitution, der Verfassung, auf die Bibel und sagte, das ist für die, die an die Gesetze der Menschen glauben. Und zuletzt legte er einen Revolver auf diese Verfassung und sagte, das ist für diejenigen, die an keines von beiden glauben. Und der Mann hat was begriffen. Der hat was begriffen. Warum fällt es uns heute immer leichter, dass Menschen einfach umgebracht werden? Warum? Lest man fast jeden Tag in der Zeitung. 13, 14-Jährige bringen einen um. Einfach so. Mit dem Messer. Oder der Schüler holt sich Papas Pistole, Sportschütze aus dem Safe. Geht in die Schule und erschießt einen Mitschüler. Früher war das nur ein amerikanisches Problem. Und heute haben wir fast täglich solche Dinge zu lesen bei uns in Deutschland. Woher kommt das denn überhaupt? Woher kommt die Korruption? Woher kommt die Gier, die heute die Menschen so umtreibt? Es ist doch egal wie. Ja? Wir sind nicht mehr zufrieden mit dem, was wir haben. Wir wollen immer noch mehr. Wenn heute eine Frau vor dem Kleiderschrank steht und sich fragt, was ziehe ich denn heute an, dann nicht, weil sie der Kleiderschrank leer ist, sondern weil sie zu viel hat. Man gönnt es jeder Frau. Geht mir ja auch schon so. Ne? Der Schrank ist einfach voll, gut. Wenn man es braucht, ist ja auch gar nicht so schlecht, dass man es hat. Ja? Aber woher kommt das alles? Die Bibel sagt, wenn wir Nahrung und Bedeckung haben, sollen wir uns genügen lassen. Nein, wir wollen noch mehr. Versteht ihr? Und das ist etwas, was mir ein bisschen zum Schaffen macht. Schaut, wenn wir uns von der Bibel als die absolute Wahrheit abwenden, dann landen wir schließlich bei dem Anwenden von roher Gewalt. Wenn wir jetzt an Gaza denken, schlimm, was dort abgeht. Ich bin nicht mit allem einverstanden, was Israel da tut. Ganz bestimmt nicht. Man sagt, die haben keinen Sprit da unten, um die Krankenhäuser weiter zu betreiben, die Notaggregate. Es ist tonnenweise Sprit da in den Händen der Hamas. Müssen wir einfach sehen. Es sind keine Lebensmittel da, aber es sind Raketen da, tausende Raketen, die tagtäglich nach Israel geschossen werden. Versteht ihr? Da stimmt doch irgendwas im Denken nicht. In dieser Religion des Friedens. Nein, Islam ist nicht Religion des Friedens. Das heißt Unterwerfung, das muss uns einfach mal deutlich sein. Die Bibel sagt uns was ganz anderes. Sie sagt, liebt euren Nächsten, liebt deine Feinde, ja, und so weiter. Liebt deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist schon unvorstellbar, ja, was die Schrift uns da eigentlich sagt. Schaut, wenn die Bibel die Grundlage unseres Denkens bildet, dann spielt es doch überhaupt keine Rolle, was die Zeitung sowieso schreibt oder was Hollywood an Filmen über sexuelle Ausschweifung und Gewalt produziert oder sonst irgendetwas. Die Debatte geht doch gar nicht um das, Sex oder Gewalt. Nein, die Debatte geht so ganz, ganz weit zurück. Sie geht zurück bis in den grauen Morgen der Menschheitsgeschichte, als damals die Schlange die Eva fragte, sollte Gott gesagt haben. Ein Fragezeichen über Gottes Wort. Fragezeichen über Gottes Wort. Ja? Und sollte Gott gesagt haben? Ja, Gott hat gesagt. Er hat ja gesagt. Und Gott hat nicht herumgestottert, sondern hat ganz deutlich und klar gesprochen, du sollst nicht töten. Und er hat uns auch gesagt, die Sexualität gehört in die Ehe und ist nicht kein Nebenschauplatz irgendwo. Und ich bin davon überzeugt, diese Welt würde viel besser funktionieren, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen. Wir hätten eine viel bessere Gemeinschaft untereinander, wenn wir sein Wort beachten würden. Wenn wir das beachten würden, was Jesus sagt, einer achtet den anderen höher als sich selbst. So weit kommt es doch. So weit kommt es doch. Merken wir, wie herausfordernd das alles ist. Also wir merken, die Bibel hat eine große Bedeutung für unser Leben und wir sollten es beachten. Und in der Bibel finden wir auch noch das, und das geht es diese Tage, den Weg des Heils. Gott zeigt uns ja nicht nur, dass wir Sünder sind, er zeigt uns nicht nur, dass wir verloren sind, ja, sondern er zeigt uns auch, wie wir da wieder herauskommen. Ja. Er sagt uns auch, wo es nicht ist. Ich habe noch diesen englischen Wegweiser gefunden. Das ist der Weg und das ist der Weg. Wo orientiert man sich? Wo finden wir das Heil? Ich kann es euch versichern, nicht in menschlichen Institutionen. Weder in der Kirche, noch in Freikirchen, noch sonst irgendwo. Wir finden es allein in Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und er ist das lebendige Wort Gottes. Ja? Können wir nachlesen, Johannes 1, Vers 14. Da steht es ganz, ganz deutlich, ja, und das Wort wurde Fleisch, wurde Mensch, steht da, und wohnte unter uns. Und Johannes sagt, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als das Eingeborene vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und Jesus lernen wir am besten in der Bibel kennen, und deswegen wollen wir einfach darüber reden. Ja? Es geht um das Evangelium des lebendigen Gottes. Und das haben wir nun mal in der Bibel. Und das wollen wir weiter sagen. Ist natürlich die Frage bis heute, ja, hat Gott gesprochen? Ja. Ja. Ganz eindeutig und klar, Gott hat gesprochen. Und wenn er gesprochen hat, hat er dann die Wahrheit gesagt. Und wenn er die Wahrheit gesagt hat, wo können wir die finden? Das sind doch die Fragen, die wir uns stellen müssen. Nicht wie viel CO2 stoßen wir aus oder was weiß ich was alles. Ja, das sind so Debatten, da möchte ich mich gar nicht darüber auslassen. Ja. Versteht ihr, es ist nicht irgendwie eine unbedeutende Debatte, die man da führen soll. Es geht um die Autorität des lebendigen Gottes in meinem Leben. Ja, und wir werden so lange hin und her geworfen in verschiedenen Meinungen, bis wir uns entschieden haben. Ja? Und wenn wir uns für den lebendigen Gott entschieden haben, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Weil Jesus der Weg ist und die Wahrheit und das Leben. Und niemand zum Vater kommt, als nur durch ihn. Schaut, und hier entscheidet sich in unserem Leben alles, alles. Unser Wohl und Wehe, der Segen und der Fluch, das Leben und der Tod. Ja, Zinzendorf, ein gläubiger Mann, ein Fürst in der Lausitz damals, ja, er hat einmal gesagt, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Das war 1700 und noch irgendwas. Ne? Und er sagt dann weiter, mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Also ist die Frage, ist die Bibel wahr? Wir haben vorhin gehört, ist eingehaucht, eingegeben durch den Geist Gottes, vollkommen inspiriert. Und da ist die Frage, ist sie denn auch Nütze? Was habe ich davon, wenn ich das glaube und wenn ich das tue, was da steht? Die Frage ist, was habe ich davon, wenn ich es nicht tue? Dann lande ich irgendwo, nur nicht da, wo ich hin möchte. Es ist interessant zu beobachten, die einzige Voraussetzung scheinbar, die die Menschen brauchen, um in den Himmel zu kommen, sie müssen nur sterben. Und dann sind sie automatisch im Himmel. Das erzählen wir uns doch so. Das ist eine Lüge. Da ist nichts davon wahr. Die entscheidende Frage ist die, welche Bedeutung hat Gott in meinem Leben hier? Und die Weiche, wo ich meine Ewigkeit zubringe, stelle ich hier, auf dieser Erde. Ich selbst entscheide, wo ich die Ewigkeit zubringen werde. Ja? Die Bibel deckt die Sünde in meinem Leben auf, und das ist schonungslos, das ist so. Gott legt seinen Finger auf die wunden Stellen unseres Lebens und er zeigt uns, dass wir eigentlich ganz, ganz weit von ihm weg sind. Ja, aber die Bibel unterweist uns auch in der Gerechtigkeit, weil sie uns den Weg zum Heil zeigt, weil sie Jesus groß macht. Sie zeigt uns, dass Jesus Christus alles für uns getan hat, was zum Heil nötig war. Dass der Sohn Gottes gekommen ist, das muss man sich mal vorstellen. Und er hat sein Leben gegeben als Lösegeld für viele. Er hat meine Schuld getragen. Also ich bin von Haus aus katholisch. Kennst du das? Ich bin katholisch getauft und als Kind dann übergetreten worden in die andere Kirche und evangelisch konfirmiert worden. Aber ich habe in keiner dieser beiden Kirchen je gehört. Es gibt gläubige Pastoren zum Glück, ja, aber ich habe es damals nie gehört. Du musst zu Jesus kommen. Das habe ich auf der Straße gehört, in Mülheim an der Ruhr. Da bin ich dann zum Glauben gekommen, 21. Februar 1968. Ja. Versteht ihr, auch wenn wir nicht immer alles verstehen, die Bibel dürfen wir glauben. Und keine Entscheidung ist so wichtig und so haarscharf. Da gibt es kein Dazwischen, keinen goldenen Mittelweg irgendwo. Wir Menschen sind doch so Slalomfahrer, wir mogeln uns so gerne ein Stück weit durch dieses Leben. Nein, entweder wir glauben, die Bibel ist Gottes Wort, oder ist es nicht. Und da gibt es nichts dazwischen. Ja? Schaut, und deswegen möchte ich über die Bibel reden, weil ich glaube, davon überzeugt bin, sie ist Gottes unfehlbares Wort. Ich habe vorhin das mit dem Navi gezeigt, mit der Karikatur, der Cartoon von Uli Stein. Ja, bitte wenden, bitte wenden. Und das ist genau das, was Gott uns sagt. Kehr um. Kehr um. Und da ist eine 180-Grad-Wendung nötig. Gott fordert uns dazu auf, kehrt euch zu mir. Ich gebe euch ewiges Leben. Ich mache euch frei von Schuld und Sünde. Und nicht nur von Schuldgefühlen, sondern wirklich von Schuld und Sünde macht er uns frei. Versteht ihr? Und die Frage ist ja, will ich diese Kursbestimmung Gottes annehmen? Oder ist mir das zu viel, zu schwer? Ich möchte einfach Mut machen. Ja, in Johannes 5 sagt uns der Herr Jesus im Vers 39 etwas, glaube ich, sehr, sehr Wichtiges. Er sagt uns hier, ihr erforscht die Schriften. So sagt es damals zu den Schriftgelehrten. Und ihr meint darin, das ewige Leben zu finden. Und die sind es, die von mir zeugen. Diese Schriften zeugen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und dieser Sohn Gottes ist gekommen und hat sein Leben für uns hingegeben. Sucht in der Schrift. Sie ist es, die von mir zeugt. Wir suchen lieber andere Wege, die vielleicht einfacher zu sein scheinen. Ja, wir wissen, dass wir Sünder sind, das braucht uns niemand beibringen, das irgendwie weiß man es. Ja. Und die Sünde trennt uns von Gott, das denke ich, wissen wir letztendlich auch. Ja. Die Bibel sagt es uns, eure Missetaten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Sind getrennt. Das weiß der Mensch, deswegen ist er so religiös geworden. Und dann baut er sich irgendwelche eigenen Wege. Ja, er versucht irgendwie, vielleicht mit religiösen Leitern, irgendwie noch mit durch hohe moralische Maßstäbe oder durch Religion eben oder durch Philosophie oder durch gute Werke oder irgendwie sich den Weg zu Gott wieder freizuschaufeln. Und es haut nicht hin. Es klappt nicht. Und es ist auch vergebliche Liebesmühe. Wir brauchen uns doch gar nicht so bemühen. Da war ein Mann, mit dem ich ein langes Gespräch hatte, mehrmals. Wir haben so in unserem Werk, im Missionswerk, auch ein Buscafé, also ein Reisebus umgebaut als Café. Und da sind wir damit unterwegs. Und dann kam er auch an den Bus und sagte mir dann so bei einer Tasse Kaffee: Ich fahre jetzt zum 25. Mal nach Medjugorje, also da in Slowenien irgendwo. So ein Wallfahrtsort. Ja, sag ich, und was erhoffst du dir von dort? Ja, dass mir meine Sünde vergeben wird. Sei toll. Und was kostet der Spaß? Er sagt, das ist nicht billig. Ja. Aber dort erscheint die Maria. Oh, hast du schon gesehen? Ja, da sind ja immer 2.500 Menschen auf dem Platz. Hast du sie gesehen? Ja, ich stehe ja immer ganz hinten irgendwo. Hast du sie gesehen? Nein, sagte, das können ja nur die Seher. Und die verlangen, wir sehen, 250 Euro pro Person. Gutes Geschäft, oder? Ich habe gesagt, du, wenn du deine Sünde loswerden willst, dann reicht's doch, wenn du hier den Herrn Jesus bittest, komm in mein Herz. Vergib mir meine Sünde. Aber das ist zu billig. Das ist zu einfach. Schaut, Gott hat ja die Sündenmauer durchbrochen. Er hat seinen Sohn gesandt, als Lösegeld für unsere Sünden. Und er sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Ihn hört. Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und durch ihn ist der Weg zu Gott frei, für jeden, der gerne möchte. Ich möchte gerne beten, wer aufstehen kann, möge es tun. Lieber Herr Jesus, wir haben viel gehört aus deinem Wort, was die Bibel ist und dass sie das Wort Gottes ist. Ob alle glauben oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich weiß eines, ich bin davon überzeugt. Ich danke dir, dass wir dein Wort haben, dass wir dieses Wort mit Nachdruck sagen dürfen, auch jetzt im Jahr 2023. Wir wollen dir danken, Herr Jesus, dass du selbst das Wort Gottes bist, dass du den Himmel verlassen hast, dass du Mensch geworden bist, um dein Blut und Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und du siehst, wie unendlich viele Menschen sich danach sehnen, Frieden mit Gott zu haben, aber auf Irrwege geraten sind, weil die Religionen sie verblenden, weil sie dich nicht kennen, der du die Wahrheit bist, weil sie dein Wort ablehnen oder es nicht annehmen wollen, weil es zu deutlich ist. Ich weiß es nicht, Herr. Aber ich weiß nur eines, dass dein Wort uns auf dich hinweist. Und ich habe dich ja nur selbst erlebt und erlebe dich immer wieder neu in meinem Leben und darf das bezeugen. Die Tina hat es vorhin bekannt und weiter gesagt. Herr Jesus, wir danken dir, dass du lebendig bist und lebst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, du bist der Gekreuzigte, aber auch der Auferstandene, Herr. Und wer dich erfährt, wer sein Leben dir anvertraut, der hat das Leben. Danke, Herr, dass jeder, der will, zu dir kommen darf, auch an diesem Abend. Du kennst die Herzen derer, die da sind, kennst uns alle durch und durch. Ich möchte für die beten, die dich noch nicht kennen, dass sie doch ihr Leben überprüfen und dass sie den Mut haben, zu dir zu kommen und ihr Leben dir anzuvertrauen. Dann wissen sie es, dass es wahr ist. Hab Dank dafür. Amen.